Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus nochmal an alle, die heute Morgen da sind. Ich freue mich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel Verwirrung stifte. Während unserem Urlaub hat ja die neue Predigtreihe Sing meinen Song angefangen. Aber da ich es zeitlich nicht geschafft habe, vorm Urlaub die Seligpreisung Predigtreihe zu Ende zu bringen, wollte ich da heute doch den Abschluss nicht vorenthalten, sondern heute da den Abschluss setzen und die Predigtreihe über die Psalmen, Sing meinen Song, das ist ja nicht aufeinander aufbauend, sondern sind ja Einzelpsalmen. Und ich glaube, deswegen ist das ganz okay, dass die dann nächste Woche fortgesetzt wird. Genau, wir werden uns heute vor allem die vorletzte, die siebte Seligpreisung anschauen und dann noch ganz kurz die letzte, die achte Seligpreisung, aber das wird einen kleineren Teil einnehmen. Genau, so, Folie 1, da sehen wir wieder für alle die, die dabei waren bei einer Predigt über die Seligpreisungen, unser Schema, unsere Tabelle. Bei den Seligpreisungen ist es ja immer so, dass Gott ein Segen für uns hat, dass er uns eine Belohnung geben und schenken möchte, aber dass es auch von uns eine göttliche Einstellung oder eben einen bestimmten Lebenswandel voraussetzt, damit wir diese Belohnung bekommen können. Und heute geht es um die siebte Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 9. Da heißt es, Luther schreibt hier, selig oder die Elberfelder, glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die göttliche Einstellung oder den Lebenswandel, den wir hier haben sollen, die Eigenschaft ist es, ein Friedensstifter zu sein. Das altgriechische Wort für Frieden, einfach so ein kurzer Fun-Fact, das altgriechische Wort für Frieden ist Eirene und das neugriechische Wort ist Irini und daraus leitet sich unser Name Irene ab, den wir kennen. Also wenn ihr eine Freundin habt, vielleicht die Irene heißt, dann bedeutet es die Friedliche. Könnt ihr ja berichten, ob das wirklich so eine friedliche Person ist. Aber vom Namen her auf jeden Fall Irene, die Friedliche. Und das Wort stiften, das heißt ja im Deutschen so viel wie bewirken, herbeiführen, etwas schaffen. Im Griechischen steht hier ein Wort poieo, das heißt auch so viel wie tun, machen oder bringen. Wir sollen also Menschen sein, die Frieden bringen, die Frieden bewirken, die Frieden schaffen. Menschen, die Frieden herbeiführen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist etwas, was mich doch ziemlich herausfordert. Und zwar so ziemlich auf allen Ebenen meines Lebens. In allen möglichen Lebenssituationen. Ob das als Papa ist, bei meinen Kindern, wenn die streiten, da ist bei mir ganz oft so, dass ich nicht die Nerven habe oder die Geduld oder das Einfühlvermögen, um da irgendwie diesen Streit zu schlichten. Oder auch als Pastor in Situationen, wo man vermittelt zwischen verschiedenen Parteien, wo man versucht, Konflikte zu lösen. Auch dort ist es doch ziemlich herausfordernd. Und vor ein paar Wochen war eine gute Freundin bei mir zu Besuch und ich habe mit ihr darüber gesprochen, an welchem Thema ich gerade so dran bin und habe ihr auch erzählt, dass das Thema Friedensstifter sein, dass mich das doch ziemlich stark herausfordert und auch, dass ich mich eigentlich gar nicht würdig fühle, eigentlich über dieses Thema zu predigen. Weil wenn ich mich so anschaue und betrachte, dann fühle ich mich überhaupt nicht wie ein Friedensstifter. Da sind mir so ein paar Situationen in meinem Leben eingefallen, wo ich es versucht habe, Frieden herbeizuführen, Frieden zu bringen und wo mir das, entweder gar nicht oder nur so lala gelungen ist. Und hat meine Freundin mich angeschaut und hat mir nur gesagt, aber Friedensstifter zu sein, das hängt doch nicht vom Ergebnis ab. Wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, dann hängt es doch auch nicht vom Ergebnis ab. Dann ist es doch auch nicht so, dass dann der Feind kommt und uns die Hand reicht. Es kann sein, dass der Feind es nicht tut und es nicht ausschlägt. Und sie haben mir dann noch so ein paar Sachen gesagt und ich dachte, boah, die Weisheit dieser Worte, ich muss das sofort aufschreiben, muss das sofort in meiner Predigt verwenden, weil das hat bei mir die Perspektive auf dieses Thema verändert. Und wenn wir das lesen, wie es hier auch in der Neues Leben Übersetzung übersetzt wurde, hier heißt es, denn sie werden, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Das klingt schon mal ein bisschen anders, denn eigentlich geht es darum, dass wir uns bemühen sollen um Frieden. Wenn Jesus sagt, wie gesagt, liebt eure Feinde, bedeutet es nicht, dass der Feind auch automatisch zu uns umkehrt. Das kann sein oder auch nicht. Das ist die Entscheidung von ihm, das ist die Entscheidung des anderen. Aber wir tragen die Verantwortung für unser Handeln. In Römer 12, Vers 18 heißt es, kommt nachher auch nochmal, aber nur mal schon mal vorgegriffen, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es geht hier also sehr stark um unsere Herzenshaltung. Es geht um eine Lebenseinstellung. Ich möchte ein Friedensstifter sein, unabhängig vom Ergebnis, unabhängig davon, ob andere einlenken oder nicht. Die Entscheidung zu treffen, ich möchte keine Person sein, die bei Konflikten wegschaut und das einfach ignoriert. Und ich möchte auch keine Person sein, die dazu beiträgt, irgendwie noch Öl ins Feuer zu gießen oder dies zu verantworten hat, dass sich Fronten noch mehr verhärten. Es gibt ja dieses Meme oder Neudeutsch oder dieses Social Media oder dieses Motto, wo man sagt, so, wenn du nicht aufhörst, dann aber, dann hole ich meine Freunde. So. Und dann geht's richtig ab. Und wenn dann die Freunde dazukommen, hey, dann, wie sagt man, well, that escalated quickly, also das trägt eigentlich nicht dazu bei, dass sich ein Konflikt löst, sondern es trägt dazu bei, dass es dann erst so richtig abgeht. Wahre Freunde sollten aber nicht nur Partei ergreifen für den Freund oder nur die Position des Freundes stärken, wie gesagt, dass sich dadurch Fronten verhärten, sondern Freunde sollten versuchen zu vermitteln, dass sich Konflikte lösen können. Freunde sollten versuchen zu vermitteln und sich um Frieden bemühen, dass sich Konflikte lösen können. Also hier steht es ja, wie ich gesagt habe, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Wenn ich mit einer Person über einen bestimmten Konflikt spreche, dann geht es mir immer wieder so, dass es sehr schnell, dass die Person recht bald den Eindruck gewinnt, du bist ja überhaupt gar nicht auf meiner Seite, weil so wie du sprichst und argumentierst, verstehst du ja nur den anderen. Und es liegt, das ist natürlich nicht so, aber das liegt ganz oft einfach daran, weil wenn ich mit einer Person spreche über einen Konflikt und die andere Person ist nicht dabei, versuche ich immer sehr stark, die Seite des anderen zu erklären, dass die Person verstehen kann, wie der andere sich fühlt, um damit die Person sich in den anderen hineindenken kann und dass dadurch eine Vermittlung passiert. Es ist meistens nicht hilfreich, in einem Konflikt sowas zu sagen wie, ja, das stimmt, also du hast völlig recht, das ist überhaupt nicht deine Schuld und es liegt nur am anderen, das macht er ständig, immer, so kenne ich den auch, so kenne ich die auch, so habe ich das auch erlebt und du bist schon richtig, wie du bist. Das ist meistens nicht hilfreich, um einen Konflikt zu lösen. So zu reagieren ist eigentlich deutlich leichter und weitaus weniger anstrengend und kräftezehrend, oder? Zu sagen, oh ja, ich weiß, wie es dir geht, ich kenne das, ich habe das auch schon erlebt. Das ist einfacher und spricht auch oftmals mehr unserem Naturell. Wir aber wollen Menschen sein, die sich um Frieden bemühen. Und das bedeutet, aktiv zu versuchen, Brücken zu bauen und aktiv zu versuchen, Versöhnung anzustreben und Versöhnung zu suchen. Und das ist etwas Aktives. Folie 2, 1. Petrus 3, Vers 11, da steht, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche den Frieden und er jage ihm nach. Das ist was Aktives. Wir haben mehrere Bibelstellen, wo es die Rede ist von Frieden und ganz oft steht da, wir sollen dem Frieden nachjagen, wir sollen ihm anstreben, wir sollen uns nach Frieden ausstrecken. Also das ist nicht irgendwie was, was selbstverständlich da ist oder was einfach so kommt, sondern durch eine Passivität, das könnte man ja manchmal meinen, so Frieden, das klingt schon manchmal so ein bisschen passiv, oder? Ich bin doch friedlich, ich tue doch keinem was. So, alles in Ordnung. Aber wenn zum Beispiel die Kinder sich streiten und du sagst ihnen, hört auf jetzt damit, ich möchte es nicht, und die Kinder dann tatsächlich aufhören und still sind, aber sie sitzen dann vielleicht da so mit verschränkten Armen, jeder guckt in eine andere Richtung, ist das dann Frieden? Nee, das ist die Abwesenheit von Streit in dem Fall, was auch schon mal nicht schlecht ist. Zumindest für alle anderen, die noch dabei sind. Aber Frieden ist das noch nicht. Frieden ist mehr als nur Abwesenheit von Streit. Frieden ist etwas, was in uns passiert, etwas Ganzheitliches. Und deswegen ist uns um Frieden zu bemühen etwas absolut Aktives. Und den Segen oder die Belohnung, Folie 1 nochmal, die hier angeführt wird, die Gott uns dann zusprechen möchte, ist Kinder Gottes genannt werden. Warum ist das so? Wie ist da der Zusammenhang? Wer Frieden stiftet, er spiegelt Gottes Wesen wider. Wenn wir uns um Frieden bemühen, dann zeigen wir dadurch, dass wir zu Gott gehören, so wie Kinder, die ihrem Vater ähnlich sind. Also manchmal sagen Menschen, man sieht deutlich, wer dein Vater ist, da ist so eine Ähnlichkeit da. Und Gottes Wesen durch und durch ist Frieden. Gottes Wesen ist Versöhnung. Und wir sollen durch unseren Lebenswandel dadurch Gottes Wesen widerspiegeln. Und Gott bestätigt es dann dadurch, dass er uns als seine Kinder bezeichnet. In dem Moment, wo wir eigentlich anfangen und in dem, wo wir eigentlich Frieden mit Gott schließen, das ist eigentlich schon der Moment, wo Gott sagt, wo Gott uns seine Kinder nennt. Und dann hat es eben weitere Auswirkungen. Folie 3, 2. Korinther 5, 17 bis 19. Da steht es nochmal drin, dass Gottes Wesen Versöhnung ist. Da heißt es, wer aber mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, mit sich versöhnt hat. Und er hat uns in den Dienst dieser Versöhnung gestellt. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Das ist die wichtigste und die beste Botschaft dieser Welt. Dass wir durch Jesus Christus Vergebung haben. Dass wir durch ihn Frieden haben, dass Versöhnung möglich ist in einer zerstörten, in einer kaputten Welt, wo vieles einfach daneben läuft, dass Versöhnung möglich ist. Und das ist die Botschaft, die wir anderen verkündigen sollen. Genau, und und damit wir das tun können, damit wir Frieden anderen Menschen verkündigen können, ist es wichtig, dass erstmal wir selber als erstes unseren eigenen Frieden mit Gott gemacht haben. Das eine geht aus dem anderen hervor. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Ich habe euch ja immer wieder gezeigt und gesagt, dass die Seligpreisungen, dass das was ist, dass die aufeinander aufbauen. Deswegen haben wir die Seligpreisung mit dem reinen Herzen auch davor. Wir müssen zuerst unseren Frieden mit Gott machen. Zuerst Jesus Vergebung für uns in Anspruch nehmen und zulassen, dass er in uns dieses reine Herz schafft. Und erst dann können wir anderen die Botschaft dieser Versöhnung verkündigen. Hebräer 12, Verse 10 bis 11, Folie 4 heißt es, eine Stelle, die etwas herausfordernd ist, ich finde sie aber trotzdem gut, da heißt es, Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Das ist auch was ich meinen Kindern immer versuche zu vermitteln. Meine Erziehung meint es gut mit euch. Meine Erziehung bedeutet, dass ich euch liebe, aber angenehm ist sie vielleicht nicht immer für die Kinder. Manchmal ist es angenehmer, wenn man irgendwie, ja, wenn man halt nicht erzogen wird. Und ich glaube, dass es uns mit Gott ganz oft genauso geht. Also Fürsorge ist etwas, das haben wir alle gern, oder? Dass jemand fürsorglich sich um uns kümmert, das tut uns allen gut. Aber mit Führung haben wir so unsere Schwierigkeiten. Wir sehen uns danach nach Veränderung, dass wir verändert werden. Aber dass Gott uns formt, um uns zu verändern, das ist manchmal nicht so einfach. Das ist manchmal schwierig. Da tun wir uns schwer mit. Und das eine geht aber nicht ohne das andere. Und es ist nahezu unmöglich, also Friedensstifter zu sein, den Sturm in den Konflikten anderer Menschen zu beruhigen, wenn in uns selber der Sturm noch tobt. Aber wenn ich meinen Frieden mit Gott gemacht habe und wenn es in mir ruhig wird, dann kann ich aus dieser Ruhe heraus in andere Situationen reingehen und aus dieser Ruhe heraus in anderen Situationen auch mich um Frieden bemühen. Das ist bei uns mit den Kindern ist das auch oft so, wenn Anna oder ich, wenn jemand von uns einen Tag lang die Kinder alleine hatte und dann kommt die Person, die nicht da war, ist egal wie rum, dann am Abend dazu, die Person, die dazu kommt, hat es immer leichter, weil die neu in die Situation quasi reinkommt, wie die Person, die den ganzen Tag vielleicht irgendwie dabei war. Und manchmal brauchst du es auch, dass wir aus einer Situation auch mal rausgehen müssen, sagen müssen, okay, ich gehe jetzt erst eine halbe Stunde raus, wenn es möglich ist, spazieren, um meinen Kopf frei zu kriegen und dann kann ich hier den Konflikt meiner Kinder irgendwie angehen. Natürlich werden sie sich die Köpfe einschlagen, ich nicht raus, da muss ich dazwischen. Aber um über die Sache zu reden, um die Sache beizulegen, um zu vermitteln, vielleicht zwischen den einzelnen Geschwistern und so weiter, ist es meistens besser, ich gehe raus, ich gehe in die Ruhe und ich komme aus der Ruhe und begebe mich in diese Situation hinein und versuche dann eben, mich um Frieden zu bemühen. Das hilft mir immer sehr, wenn ich selber aufgewühlt bin, wenn mit mir selber der Sturm tobt, dann bin ich nicht hilfreich. Dann bin ich auch keine Hilfe für Anna, die mit den Kindern vielleicht zugange ist. Dann mache ich es oftmals nur noch schlimmer. Aber wenn ich ausgeglichen und in Ruhe komme, dann kann ich etwas verändern. Und das passt auch zu dem Lied, was wir gesungen haben. Wo haben wir es denn? Muss man gerade nochmal spickeln. Das hat mir so gut gefallen. Wo ist es? Genau, hier. Allein der Frieden, den du gibst, stillt jedes wilde Meer in mir. Wie stürmisch diese Welt auch ist, meine Seele ruht in dir. Und genau das hat so gut gepasst. Den Frieden, den Gott uns gibt, er möchte das wilde Meer in uns stillen. Und aus dieser Ruhe heraus, wenn wir unseren Frieden mit ihm gemacht haben, kann sich alles andere entwickeln. So, widersprüchliche weltliche Werte, die hier auf Folie 1 angegeben sind, ist nach eigenem Frieden streben, ohne sich um das Chaos in der Welt zu kümmern. Also hier, wie bei fast jeder Seligpreisung, steckt hier wieder der Egoismus drin. Das ist ja das, was unsere Gesellschaft uns oftmals zeigt. Jeder guckt nur nach sich, aber wenigstens gucke ich nach mir, gell? Also, oder wie sagt man, jeder kümmert sich nur um sich, aber wenigstens gucke ich nach, oder ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Ach ja, genau, alle denken nur an sich, aber wenigstens denke ich an mich, so reimt sich's. So wird ein Schuh draus. Und nach eigenem Frieden streben meint hier nicht, dass ich zuerst meinen Frieden mit Gott mache, so wie ich es gerade eben ausgeführt habe. Das ist ja das Gute, sondern es meint hier sozusagen ein egozentrisches Zurückziehen. Also nicht ein Zurückziehen, ein in die Ruhe gehen, um dann wieder in die Situation zu gehen, sondern ein komplettes sich rausnehmen. Sozusagen ein, ich ziehe mich zurück in meinen Bunker und der Krieg, der da draußen tobt, der ist mir völlig egal. Das interessiert mich nicht. Und manche Menschen suchen ihren persönlichen Frieden zum Beispiel durch Verdrängung oder auch durch ein falsches Kompensationsverhalten, entweder durch Rauschmittel jeglicher Art oder durch Mediensucht jeglicher Art und so weiter, was es da alles gibt, um irgendwie vermeintlich seinen Frieden zu bekommen, indem ich die Sachen verdränge. Und nichts davon kann aber den Frieden ersetzen, den Jesus uns schenken möchte. Jesus sagt hier, er möchte uns einen Frieden geben, den uns die Welt nicht geben kann. Es gibt einen weltlichen Frieden, einen äußerlichen Frieden, einen oberflächlichen Frieden, der kann in einem Moment da sein, dann passiert irgendwas Blödes, irgendjemand bringt einen dummen Spruch oder einen dummen Kommentar und auf einmal ist das wie weggewischt. Das kennt ihr sicherlich auch, oder? In einem Moment geht es einem gut, dann kommt eine blöde Situation, eine blöde Nachricht, auf dem Handy, ein blöder Satz, ein blöder Kommentar, der irgendwas triggert und unser Friede ist irgendwie weg. Das ist dieser Frieden dieser Welt, den wir bekommen können, vielleicht auch zurückziehen und so weiter, aber der ist zerbrüchlich, der ist so labil, so schnell weg. Aber Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, meinen Frieden. Und das meint, dieses Wort Shalom, Frieden, das meint Wohlergehen, ganzheitlich, inneren Frieden. Frieden, der uns bis in die Ewigkeit hineinträgt und der seine letztliche Vollendung dann eigentlich in der Ewigkeit im Himmel findet. Ich finde es immer so stark, das würde ich mir auch wünschen, irgendwann auf meiner Beerdigung, dass wir dieses Thronsaallied bei meiner Beerdigung singen, wo es heißt, jetzt habe ich das Ding verloren. Also ihr wisst, wo es auch um den Frieden geht und um die Ruhe. Jetzt habe ich es irgendwie schon gerade weg. Ja. Ja, genau, irgendwie so. Genau, das ist es. Dieses dass man weiß, ich finde Ruhe im Thronsaal des Herrn. Das ist der Punkt, wo ich mir denke, so, wow, ich lebe gerne und ich glaube auch, dass ich noch eine Aufgabe habe. Aber eines Tages, Ruhe im Thronsaal des Herrn. Und das finde ich, ist was, wo ich Sehnsucht danach habe, wo ich Verlangen danach habe. Und ich glaube, die vollkommene Ruhe, den vollkommenen Frieden werden wir dort erfahren, werden wir dort erhalten. Wie es in der Offenbarung heißt, Gott wird jede Träne abwischen. Er wird uns vollkommenen Trost schenken. So muss man sich vorstellen, jede Träne wird Gott eines Tages trocknen. Diese Verheißung haben wir. Und das finde ich so ermutigend und so stark. So, und jetzt, wie man diese Einstellung entwickelt, Folie 1, da heißt es hier einmal die Bibelstelle Hebräer 12, 10 bis 11, die habe ich schon gelesen, also die haben wir schon abgehakt. Und dann gibt es hier noch Römer 12, 9 bis 21. Und durch die Verse möchte ich jetzt mal durchgehen, die sprechen eigentlich fast für sich, ich werde nur ein paar Kommentare dazu geben, aber ich möchte es mal mit euch gemeinsam lesen. Wenn jemand eine Bibel dabei hat, ihr dürft auch gerne aufschlagen und mitlesen. Folie 5, da heißt es, also wie man diese Einstellung entwickelt, wie ich es vorher ausgeführt habe, ein Friedensstifter zu sein anstelle eines sozusagen eines Aufwieglers, anstelle einer Person, die eher noch Fronten verhärtet oder Öl ins Feuer gießt. Und da heißt es, Römer 12, 9 bis 21, täuscht nicht vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Luther schreibt hier, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also quasi sozusagen eigentlich ein Wetteifern in Ehrerbietung. Welch eine Atmosphäre muss es sein in einer Gemeinde, wo das gelebt wird? Wo man Freude daran hat, dem anderen mit Hochachtung zu begegnen. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wo Liebe nicht geheuchelt ist, sondern wo Liebe echt ist. Ich glaube, das ist etwas, was man in der Atmosphäre spürt. Und ich glaube, ich muss es leider sagen, dass wir oft in der Gesellschaft da Beispiele haben, die einfach uns zeigen, wie es ist, wenn es anders ist, wenn es negativ ist. Wenn ich mir manche Debatten im Bundestag angucke, wo ich den Eindruck habe, dass man nicht dem anderen mit Achtung begegnet, sondern wo es nur darum geht, den anderen niederzumachen und seine eigene Position hervorzuheben und den anderen fast schon verbal anzuspucken. Das ist auch was mit der Atmosphäre macht und was etwas auslöst. Und ich finde es so stark, und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir dafür auch beten. Dass wir beten für unsere Politiker, dass Menschen kommen, die eine andere Gesinnung haben. Oder dass die, die da sind, dass sie neu diese Gesinnung bekommen. Diese Gesinnung bekommen, demütig zu sein und anderen mit Achtung zu begegnen. Weil die Atmosphäre wird sich verändern, wenn ich anderen mit Achtung begegne. Wenn ich Freude habe, anderen Achtung zu erweisen oder wenn ich diese Freude eben nicht habe. Das spürt man auch und das merkt man auch. Und wir sollen gerade da, wo die Gesellschaft es uns anders vorlebt, da sollen wir einen Unterschied machen. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir haben ja auch dieses Next Steps Programm. Janik und Jürgen sind auch gerade drin. Und diese vier Schritte in ganz vielen Gemeinden, die das haben, da heißt der letzte Schritt, viertens, einen Unterschied machen. Und Anna und ich haben damals gesagt, ja, irgendwie ist das, können wir gar nicht so viel mit anfangen. Wir haben das dann umbenannt und haben den letzten Schritt genannt, Auftrag leben. Lebe deinen Auftrag in der Gemeinde und in der Gesellschaft. So haben wir es dann umbenannt, das war für uns griffiger. Aber da steckt es drin, dieses einen Unterschied machen. Deswegen heißt bei vielen dieser letzte Schritt von diesem Kurs so, dass wir lernen als Christen, wir wollen es anders machen, wir wollen es anders leben. Und wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und andere dadurch auch mitziehen und verändern. Und wie gesagt, das heißt, es gibt Christen, die absolut streitsüchtig sind. Und es gibt Menschen, die keine Christen sind, von denen können wir Sanftmut und Frieden lernen. Auch das gibt es. Das möchte ich gar nicht irgendwie. Aber umso mehr sollten wir als Christen, glaube ich, das tun und uns da ein Beispiel nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen. Genau. Dann heißt es weiter, werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Welchen wohltuender Segen das ist, wenn wir als Gemeinschaft, wenn wir füreinander da sind. Entweder ganz praktisch Hilfestellung leisten oder einfach auch im Gebet. Es gibt viele Menschen, die ich immer wieder erlebt habe, die gesagt haben, Mensch, das war die schwerste Zeit in meinem Leben. Aber dort habe ich Gottes Treue und Nähe erlebt. Und in dieser Zeit, sind auch Beziehungen stärker geworden. Weil mein Hauskreis war da, der hat mich durchgetragen. Freunde waren da, die mir in dieser Zeit beistanden. Und deswegen möchte ich diese schwere Zeit meines Lebens nicht missen, weil daraus sich so viel Gutes entwickelt hat, weil ich Gott erlebt habe, weil mein Glaube Wurzeln bekommen hat und weil Freundschaften eng wurden. Es ist so schön, wenn wir das erleben können, dass wir füreinander da sein können. Und dann heißt es, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Also hier stehen wir im Zusammenhang mit der letzten Seligpreisung, wo es um Verfolgung geht. Kommen wir gleich noch ganz kurz drauf. Und dann heißt es weiter, Folie 6. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Ansehen sind und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Also hier haben wir die Linie der Seligpreisungen drin, die wir zusammengegangen sind. Vielleicht erinnert ihr euch, wir kommen her von dem, selig sind die, die geistlich arm sind. Selig sind die Sanftmütigen und die Bescheidenen. Selig sind die, die Barmherzigkeit erweisen, denen Schwachen unserer Gesellschaft und so weiter. Und es ist so wichtig, dass wir uns für Menschen einsetzen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die schwächer sind als wir, das ist unsere Aufgabe auch als Christen, dass wir uns um diese Menschen kümmern. Und ihr kennt es sicherlich, man spürt es Menschen an. Es gibt Menschen, habe ich neulich, ich glaube, ich habe es dir gesagt, Nadine, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es dir gesagt. Es gibt Menschen, wenn du in denen ihrer Nähe bist, du kommst dir in denen ihrer Nähe irgendwie kleiner vor und schwächer, weil sie sich selber so erheben über einen. Aber es gibt Menschen, und ich glaube, das sind die Leiterfiguren, die wir brauchen, sei es in der Politik oder in der Gesellschaft, in der Stadt, überhaupt die Leiterfiguren, die wir brauchen, sind Menschen, in dessen Gegenwart wir uns stärker fühlen. Es gibt Leiter, wo du mit denen bist du zusammen und du fühlst dich in ihrer Gegenwart direkt stärker. Und weil man sich wertgeschätzt fühlt und weil man von ihnen einfach gesehen wird und aufgebaut wird. Und ich glaube, das ist das, die Leiter, die wir brauchen. Und das sind die, so sollen wir auch sein. Ich glaube, das ist auch so, ob das im Job ist von einer Lehrerin oder von einer Erzieherin, im Kindergarten, in der Schule, dass die Kinder, in die wir uns hinein investieren, dass wir ihnen zeigen, dass wir ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind, dass wir uns in sie investieren und dass sie sich was zutrauen, dass sie sich wertgeachtet fühlen, dass sie sich geschätzt fühlen und dass sie das Gefühl haben, hey, jetzt traue ich es mich, weil du mich ermutigt hast, ich kann es schaffen, ich kann es vollbringen. Genau. So, und dann vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es euch möglich ist. Also hier ist der Vers, den ich vorher schon angerissen habe. Und weil hier steht, soweit es möglich ist, deutet es darauf hin, dass es vielleicht nicht immer möglich ist. Dass es vielleicht nicht immer möglich sein wird. Man sagt ja immer, Volksmund sagt, zum Streiten gehören immer zwei. Oder wie es in der Wald nein schreit, schreit es aus dem Wald auch wieder raus. Und was ich auch mal versuche, meinen Kindern beizubringen, bisher mit mäßigem Erfolg, ist der Satz zu sagen, ärgern kann man nur den, der sich auch ärgern lässt. Ja, ich finde, da steckt viel Weisheit drin. Also ärgern kann man nur, wer sich auch ärgern lässt. Ja, das habe ich versucht immer beizubringen und sagt, wenn der Jonathan zum Beispiel, oder ich habe keinen Namen nennen, wenn eines meiner Kinder ein anderes Kind ärgert, suche ich so, lass dich doch, es wäre eigentlich so einfach, aber wenn du dich nicht ärgern lassen würdest, wäre es gar kein Thema. So, ja, ärgern kann man nur, wer sich auch ärgern lässt. Ich könnte mal drüber nachsinnen. Ich finde, da steckt sehr viel Weisheit drin. Aber das heißt eben auch wieder das, wie ich schon gesagt habe, das Verhalten einer anderen Person kann ich nicht beeinflussen. Wie eine andere Person ist, wie eine andere Person sich mir gegenüber benimmt und verhält, das kann ich nicht beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, ist mein Verhalten. Ist das Verhalten, wie ich darauf reagiere, wie ich reagiere, ob ich zurückschieße oder ob ich eben versuche, soweit es an mir liegt, mich um Frieden zu bemühen. Und zur Versöhnung, sagt man, gehören auch immer zwei. Aber da ist es wichtig, dass wir, soweit es an uns liegt, dass wir unseren Teil erfüllen. So, und der letzte Teil. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Wir haben darüber gesprochen, über die Seligpreisung, dass wir uns für Ungerechtigkeiten dieser Welt einsetzen sollen. Beate hat darüber sehr eindrücklich darüber gesprochen, über Menschenhandel, über Prostitution und über diese Dinge, die es auch in Reutlingen gibt. Es gibt Dinge in dieser Welt, da sollen wir aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Aber wir dürfen wissen, dass letztlich Gott jeden zur Rechenschaft zieht. Und dass Gott letztlich derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und das ist was, also für mich ist das eine Genugtuung, dass ich weiß, das ist aber nicht unsere Aufgabe, das ist nicht meine Aufgabe, mich für Dinge zu rächen. Wenn der mir eins reingedrückt hat, drücke ich dem auch eins rein. Sondern mich zu versuchen, mich um Frieden zu bemühen und alles andere überlasse ich Gott. Handel stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, dann gib ihm zu trinken und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und da steckt so viel Weisheit drin, dass wenn wir uns anders benehmen, wenn wir uns anders verhalten, dass dadurch das Potenzial drin steckt, dass andere Menschen sich verändern können. Es gibt einen Satz, ich weiß nicht, ob es aus einem Zitat, wo ich drüber gestoßen bin, bei der Predigtvorbereitung, das heißt, Liebe ist stärker noch als Macht, Hass und Geld. Und Menschen, die Liebe leben, sie verändern diese Welt. Okay, zugegeben, es klingt ziemlich schmalzig, aber es ist aber so. Ja. Es ist trotzdem so. In Neubrandenburg hatten wir eine Gruppe gehabt von ein paar rechtsradikalen jungen Männern und die haben richtig Gott erlebt und haben ihr Leben Jesus gegeben. Also von dem einen habe ich schon mal erzählt, der war im Gefängnis und da kam immer so ein katholischer Priester rein, der hat ihm eine Bibel gegeben und er hat dem halt tatsächlich dann halt eins auf die Schnauze gehauen und so, also richtig, richtig krass und er wollte davon eigentlich nichts wissen. Hat dann aber in dieser Zelle gesagt, okay Gott, wenn es dich gibt, ich gebe dir eine Chance, mein Leben zu verändern. Und er schlägt die Bibel auf und vor ihm kommt der Psalm, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, welcher es ist, wo es heißt, als ich im Gefängnis saß, als ich in Ketten lag, hast du mich gesehen und du hast mich rausgeholt. Und da war er baff und es hat sein Leben verändert und viele seiner Freunde auch und sie haben ein ganz anderes Leben eingeschlagen. Und als dann aber diese große Flüchtlingswelle war, die erste Flüchtlingswelle, da haben die immer noch gesagt, ja klar, wir sind Christen, wir glauben an Jesus, aber sie haben wieder angefangen, also meiner Meinung nach, sich wieder Stück zu Stück zu radikalisieren. Und die Islamisten, die müssen wir vertreiben und da müssen wir Widerstand und wir müssen so und so und so. Und es ging in eine ganz falsche und ungute Richtung. Und ich muss dran denken an eine Veranstaltung von Open Doors, wo jemand beschrieben hat, dass er dort auch im Iran gepredigt hat. Und da waren Menschen da, Muslime, die zugehört haben. Und es gab da zwei Stück, die haben dem Prediger zugehört und die haben ihre Messer in den Taschen schon aufgeklappt gehabt. Und gesagt, wenn der fertig ist, wir gehen vor und wir stechen den ab, weil wir wollen das nicht hören, was er von Jesus erzählt. Die waren fest entschlossen, zuzustechen. Und was hat er gepredigt? Er hat gepredigt über die Liebe Jesu. Über die Liebe Jesu, die jedem Menschen eine neue Chance schenkt. Das, was ich auch vorher gesagt habe, Vergebung, Versöhnung, dass das möglich ist, dass mit Gott Neuanfang möglich ist. Über Jesus seine Liebe, die so radikal ist, dass er sogar selber sein Leben gab für uns und so weiter. Und während sie zugehört haben mit ihren aufgeklappten Messern, wurden sie so berührt und im Herzen so verändert, dass ihnen die Tränen gekommen sind. Und sie haben sich dann entschieden, ihr Leben Jesus zu geben. Und das, was Hass verändern kann, bin ich fest davon überzeugt, das ist nicht Konfrontation, sondern es ist die Liebe. Johannes 15, Vers 13, Folie 7 heißt es, die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde ganz hingibt. Luther sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Jesus hat sogar sein Leben gegeben. Und anstelle heißt das sogar, für seine Feinde hat er sein Leben gegeben. Und wenn wir lieben, uns um Frieden bemühen oder wenn wir gegen Ungerechtigkeit aufstehen, also uns in Liebe für Gerechtigkeit einsetzen, dann kann das Menschen zur Umkehr bewegen. Dann hat es das Potenzial, dass sich Menschen verändern. Und das können wir natürlich nur in der Kraft des Heiligen Geistes und durch die Unterstützung von Jesus tun. Es kann aber auch zur Verhärtung führen eines Menschen, zu Widerstand bis hin zur Verfolgung. Und jetzt bin ich fast am Ende, jetzt nur noch ganz kurz einmal der Vollständigkeit halber, damit ich es wirklich heute abschließen kann. Die nächste Folie, Folie 8. Genau, hier haben wir noch die letzte Seligpreisung, wo es heißt, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, heißt es hier sogar. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die göttliche Einstellung, die wir hier haben sollen, die Eigenschaft ist einfach jetzt mal ganz kurz gesagt, um es runterzubrechen, dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen sollen. Dass wir sagen, Jesus, weil du alles für mich gegeben hast, bis hin ans Kreuz, weil du alles für mich gegeben hast, will ich auch alles für dich geben. Egal, welche Konsequenzen das hat. Jesus, du hast nichts zurückgehalten, du hast alles gegeben. Und es hatte Konsequenzen, dass Jesus alles gegeben hat. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und deswegen, Jesus, möchte ich alles für dich geben. Ganz gleich, wie sich die Zeiten noch verändern oder ganz gleich, welche Konsequenzen das hat. Jesus, ich möchte alles für dich geben. Und die widersprüchlichen weltlichen Werte sind Vernachlässigung von Hingabe und Treue. Das kennen wir alle, dass es kalt wird manchmal. Aber auch da verspricht Jesus, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern wir können immer wieder neu das Feuer in uns entfachen lassen durch ihn und durch seine Nähe. Und die Segen und die Belohnung Gottes, die hier angeführt ist, wir werden reichlich im Himmel belohnt werden. Es heißt hier, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Und so schließt sich der Kreis. In der ersten Seligpreisung ging es genau darum, als Belohnung, die angeführt war, dass wir das Himmelreich bekommen werden. Und das heißt es hier am Schluss auch wieder. Und es hat sich ja auch so durch diese Predigtreihe durchgezogen. Also wer jetzt nicht mehr weiß, was damit gemeint ist, kann nochmal mit der Predigt 1 anfangen. Aber das habe ich da ausgeführt, will ich damit sagen. Okay, letzte Folie, wie man diese Einstellung entwickelt. Das lese ich jetzt nicht mehr ganz. Kurz gesagt, heißt es hier, du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe. Die Heilige Schrift, sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Und das finde ich ist eigentlich ein guter Abschluss. Peggy hat darüber gesprochen, von diesem Festbinden am Steuerrad. Und das Festbinden am Steuerrad, das ist, Peggy hat es gesagt, dass das Wort Gottes, dass das unser Halt ist, so wie es hier auch heißt. Das Wort Gottes ist das, was uns Rettung gibt, gerade auch in stürmischen Zeiten. Und wenn die Überfahrt turbulenzfrei wäre, wenn es da nicht stürmen und schäumen würde, dann müsste man auch niemand festbinden. So, dann wäre das völlig unsinnig, dann bräuchte man das nicht. Und da ist auch der Zusammenhang von dem, was Peggy und was Norbert gesagt hat, wie Spurgeon gesagt hat, uns ist nicht versprochen, dass wir keine Turbulenzen haben werden. Aber was uns versprochen ist, ist eine sichere Ankunft. Und dadurch schließt sich der Kreis. Amen.